Schön, dass ihr wieder da seid, eingeschaltet habt bei Jochen Schliemann und Reisen, Reisen, der Podcast. Mein Name ist Michael Dietz. Jochen, sag mal, mach mal Lebenszeichen.
Hallöchen, liebe Leute.
Süß. Gleich geht's auf die Insel. Vorher haben wir noch was für euch. Das wollen wir euch noch kurz mitteilen, falls ihr es noch nicht gehört oder gelesen oder gesehen habt.
Wir treten am 26. Februar 2020, treten wir in Köln auf. In der Kulturkirche, ein wunderschöner Ort. Wir beide, Michael und Jochen, zusammen mit Jürgen Domian, dem TV-Nighttalker.
Wer kennt den nicht? Also Jürgen Domian hat die gleiche Bekanntheit wie Angela Merkel so ungefähr. Und es ist ein ganz toller, lieber Mensch, ein ehemaliger Kollege von uns. Und wir haben ja auch schon einen Podcast gemacht mit ihm und haben uns da so gut verstanden und gedacht, wir müssen mal zusammen auf die Bühne, um über die großen Themen zu sprechen, übers Reisen allgemein, übers Alleinreisen, aber auch auf Reisen zu sich selbst finden, Spiritualität.
Ja, ganz viel von Zen wird da auch die Rede sein und vielleicht Orten wie Japan, Lappland oder was auch immer, also halt Orte auf der ganzen Welt, die wir gesehen haben, wo man vielleicht sich selbst etwas näher kommt, wo man sich selbst findet und eine innere Ruhe vielleicht auch. Ich freue mich echt wie ein Kind. Ich glaube, das wird echt ein besonderer Abend, bei dem wir auch gar nicht genau wissen, wie er ausgeht. Er wird aber super, das hat uns die letzte Tour gezeigt. Am 26.02. in der Kölner Kulturkirche Reisen, Reisen, der Podcast und Jürgen Domian.
Ja, alles ganz nah, auch mit euren Fragen. Das war auf der Tour auch super. Ihr habt Fragen gestellt und wir haben uns von einer zur nächsten gehangelt. Da ist auch bei uns viel aufgeploppt und bei euch viel aufgeploppt und Jürgen hat da auch Spaß dran und freut sich drauf. Also 26. Februar 2020, das ist Aschermittwoch, Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Und jetzt geht's los, viel Spaß.
Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Und da sind wir wieder, Jochen Schliemann und Michael Dietz. Euer Reisepodcast, Reisen, Reisen, der Podcast. Umständlicher kann man es eigentlich nicht ausdrücken, lieber Jochen.
Ja, schon mal ein starker Einstieg.
Ja, da sind wir aber immer gut. Einstiege, wir gehen immer raus, Feuerwerk, Seehunde, die tanzen, alles Mögliche. Ne? Und das alles nur in eurem Kopf.
Ja, und das jahrelang eingeübt und total überhaupt nicht im Freiflug. Und
alles vorbereitet, 18 Autoren sitzen in einem Zimmer nebenan und schreiben uns gerade jetzt live die Gags für den Einstieg und die zünden wieder
nicht
auf Point. Es ist einfach auch viel, viel schlechtes Timing bei uns.
Ja, aber das können wir ja immer, das können wir ganz gut.
Ja.
Schön, dass ihr da seid. Heute geht's auf die Insel und das hat einen ganz besonderen Grund, nämlich denn diese Folge zeichnen wir, wann auch immer ihr sie hört, im Winter auf.
Es ist grau, es ist wolkig und es ist nass, Jochen.
Ja, aber irgendwie auch kalt. Es könnte noch kälter sein, aber es ist kalt und das treibt uns immer mal wieder dazu, wenn wir besprechen, was wir für neue Folgen machen, Winter Escapes, also Flucht vor dem Winter irgendwie einzuläuten. Unsere allererste Folge nach Kalifornien und Marokko hatte auch diesen Ursprung.
Auch jetzt kriege ich gerade so eine warme Erinnerung an unsere allererste Folge.
Du siehst auch immer jünger aus.
Ja, so 20 Jahre.
Ja.
Das geht bei mir aber eh immer schnell.
Das geht
in
schnell.
Beide Richtungen.
Ja, ja. Das Altern auch.
Ja. Ja.
So kamen wir auf Teneriffa, weil Teneriffa ein fantastischer Winter Escape ist, eine super Flucht vor dem Winter. Aus der Kälte ins Warme und viel, 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 viel mehr ist, als das, was manchmal das Klischee damit verbindet, nämlich irgendwie eine Rentnerinsel oder eine
Senioreninsel. Oder so Pauschaltourismus.
Genau. Ne? Beides ist wohlgemerkt gar nicht wertend gemeint. Nur man denkt immer so, da sitzen dann irgendwie Menschen am Lebensabend, gucken in den Sonnenuntergang. Und
so in
da,
unserem Alter.
Genau, oder da saufen die ganze Zeit nur irgendwelche Engländer und ziehen durch die Straßen. Teneriffa ist so viel mehr, aber dazu gleich, also jeder, also als ich die Folge vorbereitet habe, ich könnte jetzt schon wieder hin. Es ist wirklich für jeden was dabei. Jetzt aber noch ganz kurz, weil wir das ja immer machen, kommt ihr zu Wort, denn wir möchten ja immer pro Folge ein bis zwei Menschen von euch kurz zitieren und das tut der Michael jetzt.
Ja, ganz viele Nachrichten auf Instagram und auf Facebook. TravelFox87 hat uns geschrieben auf Instagram. Erstmal vielen Dank TravelFox87, denn auf Spotify gibt's ja immer die im Moment so eine Aktion, die Podcasts, die ich 2019 am meisten gehört habe. Mhm. Das kann man sich ganz einfach anlegen und dann teilen, hat TravelFox auch gemacht. Wir freuen uns immer natürlich, wenn wir dabei sind. Und bei TravelFox sind wir an eins, ne, mit Zeitverbrechen und Böhmermann und alles mögliche, sind wir aber an eins. Wir sind sein Lieblingspodcast, das freut uns sehr. Und er schreibt noch, Riesendank für eure Kanada-Folge, Jochen. Sitze gerade in der Bahn und habe nebenbei Google Maps auf und speichere mir eure Route. Durch die geniale Kombi aus Bildern und euren Erzählungen muss ich aufpassen, meine Haltestation nicht zu verpassen.
Was für ein schönes Problem. Das ist sozusagen schön zu hören. Wir hoffen, du bist, seit du das geschrieben hast, ausgestiegen.
Ich sitze immer noch.
Ja, genau. Und schau auf der Website von uns auch vorbei. Reisen, Reisen, der Podcast. Einfach mal eingeben. Und da findest du dann noch ein paar weitere Infos, die du vielleicht noch zum Mitschreiben brauchst.
Ja.
Aber danke und danke. Schöne Grüße.
Und wir stehen natürlich, da muss man jetzt mal ehrlich sagen, ne, alle Bescheidenheit beiseite, natürlich stehen wir auf Sterne bei Apple. Podcast.
Ach so, ja, sicher. Ne? Ja, ja.
Wir sind ja sehr rudimentär, wir kommen aus dem Keller von ganz unten, aber so, wir haben natürlich auch Guilty Pleasures und das sind dann einfach schon Sterne bei Apple. Da haben wir Stand jetzt 517, was unfassbar großartig ist für uns, wir haben mal wieder unfassbar gesagt.
Ui.
Grüße an alle unfassbar Liebhaber.
Da erinnere ich mich an das Schild in Dortmund, das hochgehalten wurde, auf dem unfassbar stand. Grüß nochmal an diese Menschen. Vielen Dank. Nein, aber es ist tatsächlich so. Ich sage ja immer so, wenn man etwas wirklich gut findet, aus guten Gründen, sollte man das einmal laut sagen.
Das nicht, machen wir ja auch.
Genau, das machen wir ja auch, weil nicht, also einfach weil die guten Sachen dann so ein bisschen, weil die vielleicht eine größere Chance haben irgendwie und in einer Welt, wo die guten Sachen gewinnen sollten, bin ich der Meinung, kann man das auch mal machen.
Ja, wir haben 517 Bewertungen, nicht alles 5 Sterne, also wir haben auch ein paar 1 Sterne. Es gibt auch so Leute, die sagen, was soll das?
Ja, meine halt.
Ja,
meine
Laber-Podcast, du meckerst immer, der Dietz muss raus.
Genau, ja. Eigentlich muss einer als einer nur der Podcast, ne?
Genau.
Gezeichnet Schlochen niemand so da unter. Ja, schon stark, oder? Wenn du das so rausfindest irgendwann so. Sag mal, irgendwie.
Seid ihr verwandt?
Profilbild von mir mit so einem Schnurrbart aufgeklebt, Alter.
Das wäre aber eigentlich dein Style.
Ja, wie gesagt, guck mal nach. Haben wir eine Weihnachtsüberraschung für dich
eingebaut. Ich bin halt so naiv und immer ans beste Menschen glauben. Deshalb sitze ich ja mit dir hier. Wir haben aber hier 5 Sterne von Manu bekommen. Jetzt gerade vor ein paar Tagen. Freut uns sehr. Die Reiseberichte sind so anschaulich erzählt, dass man fast das Gefühl hat, bei den Reisen mit dabei zu sein. Wenn man sich darauf einlässt, kann man wunderbar in andere Welten eintauchen. Eine Prise Humor ist ebenfalls mit dabei. Insgesamt sehr unterhaltsam. Vielen Dank, Manu. Das ist furchtbar lieb. Wir freuen uns sehr.
Danke, Manu. Ja, und genau, damit gekoppelt einfach nur nochmal gerne, wenn ihr es bei Apple hört, macht gerne ein paar Sterne, schreibt kurz, was ihr gut findet oder auch schlecht natürlich. Aber
schlecht, wenn ihr was schlecht findet, schreibt uns persönlich
E-Mails. Ja, genau.
Das müsst ihr ja gar nicht an die öffentliche Glocke hängen oder so.
Ne? Wir packen das dann selber online.
Öffentliche Glocke ist aber auch so eine Rede, wenn du die mal benutzt. Ne?
Ja.
Muss man nicht an die öffentliche Glocke hängen? Nee, ne? Naja, wie gesagt, wir sind sehr limitiert. Wenn dann so viel schlechte Kritik kommt, dann gehen wir in die Knie. Nein, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns schreibt und euch meldet. So, lieber Jochen, ich gucke immer mal wieder aus unserem Podcast-Zimmer Fenster. Es ist nicht dunkelgrau, es ist hellgrau, es ist ein Mausgrau, es ist aber kein Licht und ich möchte jetzt Licht, bring Licht in mein Leben und der Menschen, die uns jetzt gerade zuhören und vielleicht auch denken, egal wann ihr uns hört, ob jetzt im Sommer oder im Winter hört oder im Herbst oder im Frühjahr, Leute, ich muss mal weg, ich muss mal auf die Insel, es darf aber nicht so weit weg sein.
Ja, ich meine, der Druck ist jetzt ein bisschen groß, ne? Also bring Licht ins Leben von mir und allen anderen.
Take the pressure,
damit Jochen. Muss man
take
umgehen,
the pressure.
Ne?
Ja.
Ja, sicher.
Wenn es einer kann.
Ja, ne? Richtig.
Dann kenne ich den gar nicht.
Ja. Gut. Diamanten jetzt stehen auch nur unter Druck, ne? Um es so auszudrücken.
Boah, jetzt gehst du aus dem
Sack. Jetzt hau ich mal die einen raus.
Ja,
ne?
Ja. Teneriffa mal lieber.
Teneriffa ist für mich seit Jahren tatsächlich immer einer der Joker, die ich zücke in meinem Kopf, wenn ich denke, eben, es ist kalt, es ist grau und so weiter. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal hinfahre oder hinfliege, auf keinen Fall. Aber Teneriffa ist vorhanden und Teneriffa ist eine wunderschöne Art und Weise, dem Winter oder der Kälte oder der Dunkelheit zu entfliehen. Witzigerweise ist Teneriffa, weil du jetzt auch sagtest, so, es muss gar nicht im Winter sein, Teneriffa ist year-round, also wirklich das ganze Jahr vom Klima bestechend gut. Teneriffa hat Eigenschaften, die dafür sorgen, dass es nie zu heiß ist, also im Sommer halt mal irgendwie 20 bis 28 Grad, ich rede auch von nachts wohlgemerkt, und im Winter 15 bis 20 Grad. Und
es ist sehr stabil, sagen wir mal.
Es ist stabil und es ist immer angenehm. Und Teneriffa klingt vor allen Dingen, also erstmal kurz zur geografischen Einordnung.
Das ist ja eigentlich schon fast Afrika.
Genau, das ist das Witzige. Es gehört natürlich zu Spanien, Teneriffa. Es ist die größte Insel der Kanarischen Inseln. Ne? Da liegt zum Beispiel auch Gomera, also La Gomera.
Lanzarote
und so weiter.
Fuerteventura ist da auch.
Ja. Also es ist eigentlich ein klassisches Urlaubsziel auch für Deutschland und Österreich und Schweiz. Aber es liegt rein geografisch vor der Küste Afrikas. Also es liegt vor Marokko und etwas, was gerade Westsahara genannt wird. Das ist, glaube ich, ein Gebiet, das, bei dem nicht gerade ganz klar ist, wem es jetzt gehört.
Irgendwie da gibt es quasi so eine Art Bürgerkrieg. Ja, das wird ist besetzt und will unabhängig werden. Müssen wir nicht in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, so 200-300 Kilometer vor der Küste von Marokko und Westsahara.
Nicht einmal 300.
Nicht einmal 300.
Also du bist praktisch eigentlich geografisch in Afrika, okay, trotzdem mitten im Atlantik. Das finde ich allein schon total spannend.
Ja, ja.
Und ich habe tatsächlich beim Vorbereiten dieser Folge gemerkt, dass Teneriffa eigentlich sehr, sehr viel Gemeinsamkeit mit Hawaii hat.
Okay.
Oder die Kanarischen Inseln, weil Hawaii natürlich auch im Pazifik liegt, weit draußen, noch weiter weg vom Festland, aber halt auch Inseln ja im Prinzip sind, die stark vom Vulkanismus bestimmt werden. Und das ist ja auf Teneriffa eins der Hauptdinger. Mit Teneriffa hat in der Mitte einen Riesenberg, den größten Berg, eigentlich ist es ein Vulkan, also ein Vulkan, der Teide. Ja?
Ja.
Und das ist die größte Erhebung in ganz Spanien. Ja? Und dieser bestimmt alles auf Teneriffa und sorgt auch für viele Sachen, auf die wir gleich noch kommen. Was Menschen oft mit Teneriffa verbinden, ist halt einmal dieses, man fährt dahin, also als Rentnerdomizil. Es gibt auch ältere Menschen, die da eine Wohnung haben und den Winter dort verbringen oder dort für immer wohnen, eben einfach wegen des wahnsinnig guten Klimas.
Ja, also wie schön ist es denn, also ich finde ja, ich bin ja jetzt nicht so der, sonst ja, aber wettertechnisch bin ich ja so der Mensch, der gerne Konstanz hat. Ich hasse Jahreszeiten, sorry Leute.
Bist du?
Ja, es ist so, du bist ja da ganz anders drauf.
Geht.
Ich mag Jahreszeiten wie, ich mag den Frühherbst und den späten Frühling, aber ich mag diese Übergänge nicht. Mhm. Und ich habe gerne eine Wetterkonstanz. Ich finde eigentlich immer blauer Himmel toll.
Ah, okay.
Und ich mag auch Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad immer auch toll. Ich mag nicht frieren und so.
Du bist ein Latino. Der Samba ist ja auch in deinen Hüften. Immer wenn du vor mir die Treppe hochgehst, denke ich, Mama Mia, was ist da denn wieder los?
Und
da
das muss
Gelee sein.
Ja, und das ist einfach angeboren.
Das ist einfach drin. Ne?
Als Pfälzer.
Dirty Deeds, dann Dirt Cheap.
Als Pfälzer bist du ja nah Mittelmeer und da hast du das einfach drauf. Nein, Chef, also es ist tatsächlich so, ich finde diese konstanten Temperaturen und so ein konstantes Wetter, ich finde das toll. Ich weiß, es gibt viele andere, die Winter, Herbst und Frühling und das total mögen.
Ich mag den Herbst. Das ist einfach so. Also Frühling ist völlig okay. Winter ist einfach nicht mein Ding. Soll ja jeder für sich selber rausfinden. Aber ich mag den Herbst, sonst Kälte ist auch, ich kann Kälte schlechter aber als Hitze. So. Mhm. Aber um zur Sache zurückzukommen, deshalb sitzen da viele ältere Menschen und genießen ihren Lebensabend, weil es eins der angenehmsten Klimas ist, die man sich vorstellen kann. So. Was es auch oft gibt, ist natürlich Pauschaltourismus nach Teneriffa, einfach weil es ein Standardziel ist der Deutschen. Das heißt, du hast Pauschalflieger, du kannst das Hotel gleich mitbuchen, wirst mit Bussen am Flughafen abgeholt, alles gut, kannst du eine super Zeit haben, kannst am Strand liegen, alles wunderbar. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, und ich war nie so unterwegs wie diese beiden Gruppen, also inzwischen wie ein Rentner, aber halt irgendwie im Prinzip habe ich es nie so darauf angelegt.
Also du reist anders, du siehst aber so aus.
Genau, genau. Und es ist, du kannst auf Teneriffa alles machen und das ist jetzt nicht übertrieben. Das ist jetzt kein Reisekatalog-Geschwätz oder so. Du hast einen Bilderbuch-Vulkan, du hast eine komplett entrückte Parallelwelt, die sich darum aufbaut. Um mal im absurdesten Ort anzufangen. Du hast gefühlt 33 Klimazonen. Du hast Bilderbuchstrände, du hast schwarze Strände, du hast weiße Strände. Warum, erkläre ich nachher noch. Die Restaurants habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Also wirklich tolle Restaurantszene. Du hast extreme Schluchten, du kannst wandern wie ein Wahnsinniger. Du kannst Wale sehen. Du kannst, nein, hast du ein Bild vor dir. Ne?
Also, ich wandern wie ein Wahnsinniger, denke ich immer an Monty Python, Ministry of Silly Walks.
Ja.
Kennst du das?
Genau, so gehe ich da dann durch mit so großen Schritten und zum Hut auf.
Googelt das mal, das ist ja lustig.
Monty Python, Ministry of City Walk, so ungefähr sehe ich aus.
Wandern wie ein Wahnsinniger.
Ja, wenn ich über Tinder
danke für das Bild, Jochen.
Gerne. Du kannst wirklich, also Teneriffa ist extrem vielseitig, extrem lecker und es genügt manchmal eigentlich schon eine Woche. Also du kannst nach Teneriffa fliegen, das dauert so 4 Stunden. Und theoretisch reicht eine Woche. 2 sind toller, sind entspannter, alles gut. Aber selbst wenn du in diesem Januar, also von mir aus eine Woche Resturlaub übrig hast oder sagst, ich will mal eine Woche jetzt einfach schon mal raus, das geht theoretisch. Das ist leicht zu organisieren. Und damit sind wir bei einem der Punkte. In Teneriffa erstmal das erste, also Teneriffa ist durchweg angenehm. Alles, was ich jetzt sage, ist nicht sonderlich anstrengend herzustellen und ist trotzdem sehr spannend und sehr exotisch. Du kommst leicht dahin. Wenn du im Netz oder wo auch immer bei deinem Reisebüro nach Flügen suchst, irgendwie, du wirst Flüge nach Teneriffa finden.
Jeder kleine Flughafen fliegt dahin in Deutschland, glaube ich, ne? Oder in Österreich, in der Schweiz auch.
Gefühlt ja, und vor allem du hast Teneriffa Süd und Nord. Du hast 2 Flughäfen, auf denen du landest. Und das Allerbeste, und es bleibt immer einfach, Es ist völlig egal, wo du landest. Es spielt keine Rolle. Du musst nicht gucken, ich muss in Süden oder in Norden fliegen. Du hast diese Insel fürchterlich schnell umrundet. Also du brauchst ein Ziel auf Teneriffa, ein Ort, sei es ein Hotel, sei es eine Ferienwohnung. Ich habe jetzt immer eine Ferienwohnung gemacht, weil ich das irgendwie noch netter im Alltag integriert der Spanier halt finde, der Kanaren. Du steuerst das letztlich an, du landest, du nimmst dir ein Auto, das ist glaube ich schon mit Abstand das beste Verkehrsmittel da, und du fährst dann zu deiner Unterkunft und du wirst fast nie, egal wo du hinfährst auf Teneriffa, länger als 2 Stunden unterwegs sein, bis du da bist.
Ja, das ist natürlich toll, ne? Wenn du so schnell connected bist überall da auf der Insel. Das ist natürlich großartig.
Ja, und das heißt, du musst, selbst wenn du in den Bergen pennst, weil du da dein Traumdomizil findest, selbst wenn du am Wasser pennst, im Süden, im Norden, und da, egal, du wirst hinkommen. Hm. Und es ist eine entspannte Autotour. Die Autobahn ist manchmal ein bisschen stressig, die so um die Insel führt, aber das kriegst du hin.
Also die haben da auf der Insel schon so eine Auto, also die Infrastruktur ist wie in Spanien.
Ja, ja, genau. Ja? Es ist so Spanien, Mini-Spanien sozusagen. Okay. So hab ich es jetzt erlebt.
So abgefahren.
Von der Infrastruktur.
Ja. Also ich hatte schon im Kopf, dass es da so viel, ne, viel, also so Orte gibt mit viel Hotels, so ein bisschen wie Mallorca, ne, so Zentren, wo die dann alle sind, aber ich hatte jetzt nicht so auf dem Kopf, dass dann wirklich so eine Autobahn da drum führt. Also das ist ja journalistisch, wollte ich sagen, touristisch, infrastrukturmäßig ja dann tipptopp.
Ist es, ja. Und du hast das für mich, also das ist jetzt sehr subjektiv, aber das klassische Spanien-Ding, du hast die Autobahn oder zumindest die Schnellstraße, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Autobahn ist, aber der Hauptverkehrsweg mit mehreren Spuren und so. Und du kannst jederzeit runter, landest in kleinen Orten oder du biegst auch mal ab von der Straße und fährst ein paar Berge hoch und bist auf einmal so in der Steppe oder so. Da hast du der Süden ist sehr trocken, da komme ich später noch zu, und der Norden ist relativ feucht. So. Mhm. Und du hast verschiedenste Landschaften, kleine Ortschaften, die du reinfahren kannst. Es ist für mich Mini-Spanien. In dem Sinne, ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir gerade auf. Ich will sagen, Orientierung ist easy. Du hast eine Insel, bist irgendwo, guckst auf eine Karte, so ist gut. Was ich machen würde, wenn du ein Navi hast zu Hause, ein Portables, nimm es mit.
Ja, oder Handy.
Genau, oder Handy halt. Also oft sind ja die, also selbst Navi sind ja manchmal Europakarten mit drin, wenn du jetzt nicht irgendwie WLAN verballern willst die ganze Zeit oder so. Meistens ist die Europakarte mit drin und dann hast du das und dann musst du das nicht selber mieten und dann passiert dir nichts. Du gibst den Ort ein und dann werden die manchmal ein bisschen komisch ausgesprochen von der deutschen Stimme, dann irgendwie einen spanischen Namen oder so. Aeropuerto Norte oder so. Aber damit ist eigentlich für alles gesorgt. Und wie gesagt, im Winter, im Januar oder so, ist es dann mal abends ein bisschen kühler, dass du mal ein Jäckchen brauchst oder so, aber das ist alles T-Shirt-Wetter tagsüber und so. Aber
wenn die Sonne scheint, ist es wahrscheinlich über 20 Grad und warm.
Ich rede über Januar, wohlgemerkt.
Ja. Ja, ja.
Januar, Februar. Also das Leben wird einfacher. Für mich ist es super, wie gesagt, im Winter mal raus. Das erste Ziel, was ich ansteuern möchte mit dir, Michael, ist ein Ziel, was mir sehr wichtig ist.
Ich merke das schon, weil da kommt so ein Lächeln in die Stimme.
Ja, genau. Und das ist vielleicht nicht das Exotischste, aber für mich ein grundlegendes Ziel in fast jedem Land. Wir essen. Fahren.
Wir gehen erstmal essen, oder was?
Wir fahren in einen Supermarkt.
Oh, auch schön.
Ja, Supermercado. Genau. Ich sage ja immer, man kann das anfechten. Um ein Land wirklich kennenzulernen, muss man einmal den Fernseher anmachen und einmal in den Supermarkt gehen.
Da gehe ich aber 100% mit, lieber Jochen.
Ne? Und für mich heißt, wenn du, bleiben wir mal bei der Variante, wie gesagt, Hotel, alles gut. Was auch immer, wie ihr da unterkommt, aber ich bleibe jetzt mal bei der Variante Ferienwohnung. Was du eigentlich auf dem Weg schon machen kannst, so, ne? Wohlgemerkt, Auto auf dem Supermarktparkplatz abschließen, das ist jetzt keine hochkriminelle Gegend, aber da sollte man so ein bisschen drauf achten, so.
Ich schließe auch in Köln ab.
Ne? Genau, ja. Genau, also einfach gesunder Menschenverstand, Supermarkt anhalten, eindecken. Und jetzt, es tut mir leid, aber kurz mal alle Vegetarier und Veganer weghören, obwohl Vegetarier ja nicht zwingend, Schinkentheke, Käsetheke, Fischtheke in Spanien. So, einfach geil.
Aber schön volles Programm, volle Auslagen.
Volle Auslagen. Ja. Wir jetzt bleiben mal kurz beim Thema Serrano-Schinken, Leute. Mhm. Ja. Da gibt's nicht einen, da gibt's 8. Ja. Und dann gibt's da halt, ich habe Spanisch mal, zumindest mal studiert für 2 Semester, aber hab da irgendwie so ein...
Während deines Geografiestudiums? Sorry, ist mir so rausgerutscht.
Ja, tatsächlich. Unizert 1 oder so heißt das, was ich habe. Egal, also so ein bisschen mit so einem Schulenglisch oder so rudimentären Englisch, Schulspanisch, rudimentärem Spanisch, kommst du da schon weiter. Ne? Jamón Serrano, irgendwie bla bla bla.
Ja.
Und einfach nur mal erstmal Schinken ist einfach die Auswahl und die Welt, die es da gibt. Einfach ernährungsmäßig anders, hat eine andere Dimension in die Richtung. Es gibt auch diese Chorizo.
Ja? Ja.
Also Chorizo sagt man auch
mal. Chorizo mit Nudeln gibt's genau. Bei uns in der Kantine immer.
Genau. Diese scharfe Gewürze Wurst, ne, mit Paprika drin und so, die spanische. Auch toll. Das heißt, du kannst dich erstmal da eindecken, kannst natürlich auch dann zur Käsetheke gehen, ne? Wie heißt da nochmal der Käse.
Manchego.
Manchego zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch nicht nur einer, der in einer Packung vergammelt irgendwie im Supermarkt. Es gibt
30 verschiedene.
Genau. Ja. Die Fischstege ist natürlich Wahnsinn. Das wollen wir nicht so tun, als wenn die alle von lokalen Fischern mit Segelbooten da irgendwie einzeln aus dem Wasser geholt. Das ist natürlich, hat natürlich auch was mit Massenfischfang zu tun, aber zum Teil ist es schon immer noch so. Und es macht einfach Spaß, da einzukaufen, sich einzudecken. Ich rede auch von Früchten. Ne? Ich meine, also Teneriffa, dadurch, dass es immer so gutes Wetter ist und es auch so viele verschiedene Höhen gibt auf der Insel, ja, und so verschiedene Klimazonen, hast du halt ganz das ganze Jahr über und verschiedenste Früchte. Du hast Bananen, also die kanarischen Bananen, die kleiner sind, ne? Feiner.
Die schmecken auch ein bisschen anders.
Schmecken ein bisschen süßer, finde ich. Du hast Kiwis, Feigen, Avocados, Erdbeeren, Honigmelone, Zitronen, alles wächst auf Teneriffa. Das heißt, du kannst permanent tolles Gemüse und tolles Obst kaufen und natürlich die Sachen, die ich vorher genannt habe. Manchmal gibt es auch Bauernmärkte, wo die Leute aus dem Hochland, sage ich jetzt mal, wenn ich das so nennen darf, also wo es Richtung Teide hingeht, also wo sie ein bisschen höher liegt, in die Orte kommen, an die Küste und da halt ein Markt ist, sehr schlichter Markt, kannst du auch einkaufen, essen, jetzt gar nicht, diese Restaurantszene gibt es auch, da kommen wir nachher nochmal kurz zu, aber auch auf dem bodenständigen Level, einfach dieses Einkaufen und Selbstversorgen macht einfach wahnsinnig viel Spaß da und so fängt es letztlich an. Ja, du hast Tomaten, Entschuldigung, wenn ich so mag, ich muss noch einmal Tomaten, die nach Tomaten schmecken. Du hast Pimientos de Padron, die kennst du wahrscheinlich, das sind diese grünen kleinen Paprikaschoten, die aber nicht scharf sind, die du in die Pfanne haust und nur mit Meersalz würzt.
Einfach ein bisschen anbraten.
Ja, das heißt, du kommst halt nach Hause, kaufst dir natürlich noch Wein und Bier, du natürlich doppelt so viel davon, ein paar Süßigkeiten.
Das reitet da aber Klischees immer hier. Aber die haben guten Wein in Spanien.
Die haben verdammt guten Wein, ja, das weißt du natürlich, hast du gelesen.
Ja.
Wenn du eine große Version davon haben willst, gehst du in die Markthalle in der Hauptstadt Santa Cruz. Das ist so eine klassische Markthalle, wo es das in sehr großer Form und auch noch mal ein bisschen lebhafter gibt mit Leuten, die auf der Straße diskutieren und ein lebhaftes Leben, dass du eintauchen kannst. Natürlich auch immer ein paar Touris dabei. Aber das gibt in der großen Version, aber wie gesagt, der Supermarkt reicht völlig. Und wenn du das alles hast, dann fährst du nach Hause. Dein Zuhause für die nächsten 1 bis 2 Wochen. Und dann kannst du draußen essen, Alter. Im Januar oder Februar. Dabei bleiben wir jetzt mal. Ja. Machst die Terrassentür auf, die bleibt einfach auf. Machst vielleicht ein bisschen Mucke an. Dann riecht's, bei mir riecht es witzigerweise immer irgendwie so ein bisschen nach Gas in den Wohnungen, so dieser Gasherdgeruch. Weißt du? Nein, du weißt, was ich meine. Diese Gasflaschen. So, das ist für mich so Spanien. Ich habe Spanien ist das Urlaubsland meiner Kindheit. Deshalb verbinde ich sehr viel damit assoziativ. Ich habe diesen Terrakottabogen vor Augen, dieser so rotbraune, weißt du, sowas?
Der dann auch, aber im Januar auch so ein bisschen schon kalt ist, so kühl ist, wo dann auch so mit so barfuß merkst du schon, oh, okay, wir haben Januar und dann kommt immer noch so eine warme, milde Luft.
Genau, morgens und abends ist er dann ein bisschen kühler. Aber das verbinde ich so damit, ja. Und du musst aber letztlich, machst ein bisschen Essen in der Küche, räumst alles ein und so, aber du lebst ja schon draußen. Du bist in dem Moment, wo du da bist, lebst du draußen und räumst alles ein, schmeißt von mir aus dem Grill an oder machst das halt anders, machst die Pimientos de Padron in der Pfanne oder was auch immer.
Ja, alles Tapas quasi schon für draußen. Genau, ne? Deckst einen großen Tisch mit so ganz vielen verschiedenen Sachen und Soßen und Dips. Und
gleitest einfach in diesen Urlaub rein. Ja. Und machst entweder um 11 Uhr, wenn du müde bist, oder um 3 Uhr nachts machst du irgendwie die Mucke aus oder legst dich halt hin oder pennst von mir aus dem Sitz ein, völlig egal.
Das möchte ich gerade.
Ja, aber es ist so. Ja. Und das ist einfach schön. Und ich weißt du, so, du stehst denn da, also in meiner letzten Wohnung war es tatsächlich so, da hast du irgendwie, guckst du, wie gesagt, die ganze Insel läuft ja immer ein bisschen höher zu in die Mitte. Ne? Und ich war jetzt gar nicht am Wasser. Ich hatte nicht die spektakulärste Wohnung mit Meerblick oder die spektakulärste Wohnung mit Altstadtblick, sondern ich habe einfach in einem Wohngebiet, das war jetzt nicht Airbnb, aber was anderes, also man kann einfach mal alle Quellen checken, habe ich einfach eine Wohnung gehabt in so einem Gebiet, wo auch ein paar Rentner waren, die auch ihren Lebensabend da verbracht haben, aber auch normale Spanier sozusagen gewohnt haben. Da leben ja Menschen. Das ist ja totaler spanischer Alltag da. Und guckte halt von dieser Terrasse, sah in der Ferne das Meer, oben den Mond, dann auch irgendwie so ein Kirchturm. Kirchen haben die ja ohne Ende, also irgendwie so ein Glockenturm. Hast ein Vino in der Hand, sogar ich. Und dann ist alles gut.
Ja, schön. Das ist ja toll mit diesen Ferienwohnungen und dann manchmal so Airbnb. Es gibt ja verschiedene Anbieter. Nicht immer, aber wenn man Glück hat und hat so eine Wohnung, wo auch normalerweise vielleicht wirklich jemand lebt und der das halt jetzt dann mal vermietet, weil er ein bisschen Geld dazu verdienen möchte, wie man das in Deutschland vielleicht ja auch macht. Und man dann halt auch so diese spanische Leben dann so ein bisschen eintaucht oder in dieses fremde Leben, sag ich mal. Ja, also wenn man dann abends dann von der Terrasse kommt, guckt mal an, was die im Bücherregal stehen haben oder hinher. Das ist, finde ich, ja auch immer total spannend.
Total, ja. Und also der Ort, von dem ich jetzt rede, nur um die Version, also dann haben wir auch einen Ort mal genannt, ist Puerto de la Cruz. Ja, und der liegt auf der Nordseite der Insel. Die Hauptstadt der Insel Santa Cruz liegt im Süden und wie gesagt, wie auf vielen Inseln, im Süden vor allen Dingen gibt es Bettenburgen, gibt es Partystrände, die totale Party, saufende Engländer, Los Cristianos heißt da etwas, Playa de las Americas, also ein Strand. Auch da gibt es Abstufungen, ne? Aber wenn man sich's richtig besorgen will, feiermäßig, das geht. Das ist schön. Da kann man richtig die Sau rauslassen, alles gut. Ich war dann eher im Norden und war da auf der Seite, die etwas milder ist vom Klima her. Also du hast halt im Süden tatsächlich, hast du wirklich dieses fast wüstenartige Klima, also viel mehr Sonne. Übrigens, bester Trick bei der Insel, immer wenn du Regen hast, fährst du einfach auf die andere Seite der Insel. Meistens ist da anderes Wetter.
Okay.
Ja. Und im Süden ist es generell trockener und im Norden ist es etwas feuchter. Weshalb die Insel übrigens auch Insel des ewigen Frühlings heißt. Ja. Also es ist sehr grün und so weiter. Und wie gesagt, mittendrin im Leben, ich in dem Fall. Nehmen wir mal an, du erwachst aus deiner ersten Ankommennacht, die von mir aus ein bisschen ausgeufert oder so.
Wie also es ist 12 Uhr mittags.
Kann passieren, muss es nicht, wirklich nicht, weil du hast ja so viel Bock. Die Sonne,
ach so, stimmt, sorry.
Das Licht lockt so dich raus.
Ja.
Du lockst dich raus. Die Sonne lockt dich raus. Und der erste Trip, völlig egal, was du machst, für mich der zentrale Trip ist der Teide, ist dieser Vulkan. Und es ist der Vulkan, der in der Mitte dieser Insel ist. Er läuft spitz zu. Es ist ein klasse, also so fast so ein Bilderbuchvulkan. Nicht ganz so wie Mount Fuji als der gemalte Berg so, aber schon sehr klassisch. Und da willst du hin, da musst du hin. Also das sollte man machen. Selbst wenn man jetzt von mir aus 7 Tage rumliegt und nichts geregelt kriegt, total cool. Dafür ist Teneriffa auch wunderbar. Sollte man zumindest sich den Trip mal geben. So. Und du fährst mit dem Auto einfach los. Du gibst es halt von mir aus in dein Handy ein oder halt ins Navi oder so und gibst dann irgendwie den Ort ein, an den du willst. Das wirst du markieren können. Das ist möglich. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und fährst auf diesen Vulkan auch erstmal auf die Ebene natürlich. Höchster Berg Spaniens bis zu 3700 Meter hoch. Und du hast auf diesem Weg dahin, der gar nicht so lange dauert. Das klingt jetzt wie so eine Weltreise. Lass es eine Stunde sein oder ein bisschen mehr oder so. Durchläufst du praktisch alle Klimazonen, die du dir vorstellen kannst. Also du hast die Küste natürlich, von der du losfährst und dann wird es immer höher, dann kommen irgendwann Nadelbäume, dann kommt irgendwann die Baumgrenze, wo wirklich keine Bäume mehr wachsen. Wir reden ja wirklich von einer hohen Höhe. Irgendwann fährst du durch Wolken durch, wenn es welche gibt. Du hast sozusagen Wolkennebel sozusagen. Du hast zwischendurch immer mal wieder, je nachdem wann die Wolken nachgeben oder ob welche da sind, Blick aufs Meer. Du guckst ja immer runter auf die Kanarischen Inseln. Ne? Also es ist immer schön, das blaue Meer im Hintergrund. Und es wird natürlich kühler und da reißt irgendwann die Hochebene dieses Vulkans.
Ist das dann so eine Mondlandschaft? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau das. Also das, was du jetzt denkst und dir, oder ich zumindest mir auch wünsche von so etwas, ist genau das. Also das nennt sich ja letztlich der Bereich um Vulkan, nennt sich ja Caldera, habe ich übrigens in meinem Geografiestudium gelernt. Also das ist so das, was sich absenkt um die Spitze eines Vulkans rum, wenn darunter alles leer ist, was oben rausgekommen ist, um das jetzt mal in deiner Sprache auszudrücken.
Geiles Erstsemester, wissen wir ja um die Ohren geknallt.
Entschuldigung, danke. Ja. Aber du hast tatsächlich genau diese Parallelwelt. Du gleitest irgendwann mit deinem Auto halt auf guten Straßen, ne? Das ist auch alles easy, da rein. Und ich denke mal an Planet der Affen und den Mars. Also du hast diese karge, diese karge, rot-braune Steingegend, wüstenartig. Manchmal sieht man trotzdem noch das Meer, also eher selten.
Also das wollte ich gerade fragen, also das ist wahrscheinlich von Farben dann abgefahren, wenn du dann doch an einem schönen Tag dieses Meer halt mit diesen auch verschiedenen Farben dann wieder so als Kontrast irgendwie in der Ferne hast.
Ja, mindestens bei der Auffahrt. Wenn du jetzt deiner Ebene bist, nicht mehr so oft oder fast gar nicht, aber du hast ja trotzdem bei der Auffahrt dann auch irgendwann diese Felsen, also diese, wo dieses Gestein schon anfängt. Und allein da durchzufahren, ist wunderbar. Also du hast Pflanzen, die du sonst nicht siehst. Du hast Felsformationen. Da gibt es auch berühmte, wo es natürlich auch Stops gibt, wo du anhalten kannst und Fotos machen kannst. Sehr, sehr hohe Felsformationen. Manchmal gibt es so Sachen, die da so durch Erosion halt irgendwie 30 Meter aus dem Boden rausragen. So hohe Steine oder so. Nochmal, du warst 2 Stunden vorher bis zu einem Haus aufgewacht, wo eine Palme, vor dem eine Palme steht, wo du den Strand von siehst, ne? Und das geht so schnell da. Ich sag, hör eine gute Platte, fahr da erstmal durch. So, das ist einfach schön. Entrückte Welt, du hast das Gefühl, du machst Urlaub vom Urlaub sozusagen. Und irgendwann kommst du da an und am Fuße des zentralen Teide, also wo du dann wirklich hochgehst, da fährt eine Seilbahn hoch, die kannst du dir nehmen, du kannst ganz hochfahren, du kannst auch wandern und so weiter. Muss man aber gar nicht zwingend machen. Also sich das Ding von unten angucken reicht eigentlich auch schon. Du wirst, je nachdem wie du es machst, ob du da dann noch wanderst, und das geht auf Teneriffa immer. Du kannst immer aussteigen und dir ein bisschen was angucken und es gibt auch Wanderwege, die du immer finden wirst, also Wanderführer Teneriffa, entweder im Netz oder so, oder halt selber kaufen, ist wirklich schon ein guter Ratschlag, weil weil Teneriffa tatsächlich Venedig, weil Teneriffa tatsächlich wirklich ein Wanderparadies ist. Mhm. So, du kannst aber auch einfach Auto durchfahren und dich entspannen und den Ausblick genießen. Und das ist letztlich einfach ein sehr guter Tag, den du in ein paar Stunden abreißen kannst.
Nehme ich dir mir dann Essen von zu Hause mit oder ist es dann oben da, wo du hast gerade gesagt, Seilbahn, ist es so touristisch, dass ich da noch was zu essen kriege und mich verpflegen kann oder ist es dann wirklich Mondlandschaft?
Ich meine, es gibt da noch irgendwo was zu essen, aber ich würde mir was einpacken. Du bist halt, also nimm das mit, nimm auf jeden Fall immer was zu trinken mit, das ist ja ganz klar und spätestens da, logisch. Und ein bisschen was zu essen schadet auch nie. Wie gesagt, du warst ja den Tag vorher 8,5 Stunden im Supermarkt, von daher ist vielleicht was übrig. das kannst du tun. Wichtig bei all dem, was ich gerade schon meinte, ist halt einfach dieses absolute Feature, also dieses ganze Plus an Teneriffa, dass du schnell immer irgendwo anders bist. Natürlich brauchst du dann jetzt wirklich von dem tiefsten Punkt da irgendwie in der Vulkanebene, da brauchst du schon noch eine Stunde, um irgendwo hinzukommen, wo sowas wie normale Zivilisation ist. Aber es ist ja auch alles nicht lang.
Eine Stunde, mein Gott.
Ne? Also das ist alles zu lösen. Aber du hast halt innerhalb von schnellster Zeit und wirklich aufstehen und von mir aus irgendwie einfach nur ins Auto reinsetzen und losfahren, hast du wirklich mehrere Klimazonen durchschritten und bist einfach auf dem Mars angekommen, fährst da einmal durch, siehst noch einen Vulkan von unten oder von oben, je nachdem, was du willst. Wobei, wenn du den hochwanderst, solltest du dich ein bisschen mehr vorbereiten, als jetzt in Flipflops da hingehen. Das ist natürlich Blödsinn, da musst du schon gute Schuhe dabei haben und fährst wieder runter. Das ist manchmal ein halber Tag, mach einen ganzen Tag draus, völlig egal. Und das Schöne ist auch, wenn du dann aus der Ebene wieder rausfährst und dann runterfährst, wird es natürlich wieder wärmer. Du siehst irgendwann die Küste, siehst die Orte unten am Wasser liegen, hast diese weiten Blicke, siehst manchmal auch eine der umliegenden Inseln und das blaue Meer. Es ist einfach sehr, 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 sehr schön und ist viel exotischer und spektakulärer, als man das von einem, ich gehe nochmal kurz zurück auf den Anfang, so einem klassischen Katalog Pauschalziel überhaupt erwarten würde.
Man hat halt, wie Reiseziele haben Klischees, ne? Und Teneriffa hat einfach dieses Klischee erstmal. Ja. Ne? Und ich glaube, man sortiert es vielleicht, wenn man so guckt, wo mache ich einen Trip hin. Man sortiert das wahrscheinlich, so, ich nehme uns jetzt noch mit rein, als junge Menschen immer noch so am Anfang so ein bisschen mit aus, wenn man sich nicht näher mit beschäftigt, weil man dieses Rentnerparadies oder Pauschalurlaub oder dann Party, bis man auf Natur, Vulkan, Wandern, Landschaft, Einsamkeit, Schönheit kommt, muss man schon durch drei Klischeestufen irgendwie durch. Das haben wir mit vielen Reisezielen, wo wir auch selbst manchmal total überrascht sind, also von böse wie der Libanon über langweilig wie irgendein Land, den man Namen mitten in Europa nicht kennt, Slowenien, was lange überhaupt niemand auf dem Schirm hatte, was eine Vielfalt das hat. Und wenn du dann jetzt auf Teneriffa kommst, hat es immer dieses andere Klischee, dass man ja durchbrechen sollte, muss und kann. Und wie wir jetzt ja gerade lernen, ist es da super schön, wenn man auf seinen eigenen Routen da fährt.
Voll. Und ich bleibe auch bei dem Wort Exotik.
Ja.
Es fühlt sich viel weiter weg an, als dieser Ort vermuten lässt. Teneriffa wirkt so wie zweites Deutschland, so wie Malle oder so, was ja auch beim Mallorca gar nicht stimmt. Das viel zu oft zitierte Zitat, Mallorca ist viel schöner, als das Hammer. Klischee hergibt. Ja. Teneriffa ist auch so und hat im Gegensatz zu Mallorca halt diesen, sag jetzt mal Vorteil, dass es noch weiter südlich liegt, wirklich auf Sahara-Höhe, darüber reden wir gerade, wirklich eigentlich mitten in Afrika von der, auf dem Globus sozusagen, nur halt daneben, 280 Kilometer weg oder so. Mhm. Und du hast den Lebensstandard, den du vielleicht für einen entspannenden Urlaub brauchst, du hast die Straßen, den du für einen entspannenden Urlaub brauchst, aber du hast halt diese abgefahrenen Sachen halt auch noch und du kannst es hier komplett selbst gestalten und kannst jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend neu entscheiden, was du machst. Mhm. Weil du halt so schnell überall bist. Du musst nichts planen. Also nicht groß. Wie gesagt, bereite dich auf die Wanderung vor. Das ist Blödsinn. Also irgend so ein Quatsch machen von wegen.
Mit Flipflops auf dem Vulkan macht halt einfach keinen
Sinn. Sechs Bier mitnehmen oder so. Das ist auch doof. Das ist auch fast dumm, weil es dann irgendwann doch mal trocken ist oder du irgendwie was brauchst. Oder das ist halt fast Wüstenklima da oben. Egal. Eine Sache, die ich erwähnt haben wollte. In dieser Ebene oder beziehungsweise in der Mitte der Insel, gibt's eine Sternwarte.
Oi, Sternwarten, Sterne gucken.
Genau so. Ich habe mir sogar den Namen aufgeschrieben, den finde ich jetzt.
Du hast, hattest ja mal Spanisch an der Uni, du kannst bestimmt perfekt aussprechen.
Da in die Situation werden wir noch ein, zwei Mal sowieso noch kommen.
Ich darf das sagen, ich habe zwei Folgen über Kroatien gesprochen, habe nicht ein Wort korrekt ausgesprochen, also von daher.
Aber das hast du souverän durchgezogen.
Ja, das also stimmt. Wenn dann ziehst du durch.
Es ist ein Observatorium, ich habe den Namen jetzt gerade hier nicht genau stehen, aber wenn jemand Teneriffa Observatorium oder Sternwarte eingibt, wird das ohnehin finden.
Ja.
Was nämlich da, wieder Stichwort Exotik, die Kanaren sind neben Chile und Hawaii, gelten sie als einer der drei besten Orte für Himmelsbeobachtung.
Ach, guck.
Ich meine, was ist das für ein Level, auf dem wir uns da bewegen? Und ich war jetzt rein zufällig tatsächlich in der Atacama-Wüste in Bolivien und Chile und weiß, wie geil der Sternenhimmel da aussieht. Das habe ich auch schon in der Folge zur Atacama-Wüste erzählt. Und Hawaii ist auch Wahnsinn. Und das ist, auf Teneriffa ist es genauso. Kaum Lichtverschmutzung. Du hast fast kein Licht in der Umgebung. Du hast einen grandiosen Sternenhimmel, auch ohne dieses Observatorium. Du kannst aber theoretisch auch hin.
Guck mal, ich habe es ja gegoogelt, du darfst es aussprechen. Das ist sau schwer.
Observatorio del Teide. Ja, okay. Habe ich aber trotzdem noch alles gegeben.
Ja, super.
Du kannst da hin. Eine Stunde 30 Führung inklusive so ein paar dieser Teleskope angucken, 21 Euro. Kann man machen, muss man reservieren.
Okay.
Kann man nicht bei Nacht machen, wohlgemerkt.
Okay.
Denn das ist ein Ding, das benutzt wird. Da arbeiten Wissenschaftler. Da ist jetzt nicht irgendwie so ein Fernrohr irgendwo angeschraubt, wo du 10 Cent reinwirfst.
Ich sehe hier, schließt um 17 Uhr.
Genau, ja. Also die sind da schon streng. Wie ich so rausfand, gab es einen Wissenschaftler der gearbeitet hat, der dir vielleicht auch ein Begriff sein könnte mit deinem minder bemittelten Durchschnittswissen, was du besitzen willst.
Das ist schon gut.
Brian May.
Brian May von Queen, der Gitarrist von Queen.
Das ging schnell.
Ja. Hallo, Brian May habe ich schon live gesehen. Brian May, dieser Brian May, der in einer der größten Bands der Weltgeschichte war, ja. Der mit die coolsten Lieder mit Freddie Mercury zusammengeschrieben hat.
Who wants to live?
Sowas. Highlander, Alter, der hat den Highlander-Soundtrack gemacht.
Who wants to live forever? Bester Song, um durch diese Ebene zu fahren, ne?
Stimmt.
Leute, es geht jetzt, We Will Rock You und so geht auch alles, macht auch Spaß, kann man laut sein und schreien, auf so einem Wüstentrip so durch die Ebene um den Tate rum. Aber Who Wants to Live Forever kommt dem sehr nah.
Wahrscheinlich der ganze Highlander-Soundtrack.
Ja?
Ja, ich glaube schon, also End-80er-Film mit Christopher Lambert ist witzigerweise, der Film ist nicht so in die Jahre gekommen, wie man denkt. Der ist vom Bild her, vom Schnitt her tipptopp. Ist eine tolle, spannende Geschichte. War, als ich Teenie war, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es ist noch nicht so lange her, dass ich ihn wieder geguckt habe und war sehr überrascht, wie cool er ist. Auch der Soundtrack ist immer noch super und Who Wants to Live Forever. Und wenn ich mir jetzt Mondlandschaft und Wüstenlandschaft vorstelle, das, was du gerade erzählt hast und diese Sternwarten, da passt das perfekt. Also das vielleicht auf eure Reisemusikliste draufpacken.
Ja, voll. Und Brian May ist tatsächlich, was viele Leute nicht wissen, ausgebildeter Astrophysiker. Pardon.
Mhm. So. Die sind ja alle, ganz kurz darf ich nochmal dazwischen, um den nächsten Tipp zu geben. Wie hieß dieser Queen-Film, der 2018 oder 2019 rauskam? Es gibt einen Queen-Film.
Ach, Bohemian Rhapsody, gerade kürzlich rauskam.
Genau, ja. Der ist ja ganz neu. Und da gab es auch diesen Moment, wo die alle da zusammensitzen und wenn man das nicht weiß, total geflasht ist, dass es ja alles hochstudierte Leute sind. In der Band.
Ja,
deshalb weiß ich, dass Brian May dieses Studio gemacht hat, aber dass er auf Teneriffa war, kam jetzt im Film nicht vor.
Sorry. Nee, also er war Ende der 60er, Anfang der 70er auf Teneriffa und hat da gewohnt und gearbeitet, unter anderem auch in diesem Observatorium. Ja. Man sagt sogar, er wollte Musik schreiben auch für die Eröffnung eines Observatoriums, also soweit ist er da drin, Musik und sowas zu verbinden, finde ich total spannend. Und er hat angeblich auch mal gesagt, dass seine Asche im Gebiet des Teide verstreut werden soll. Da sind wir jetzt zumindest noch nicht angekommen. Aber Brian May, Teneriffa, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nee, und dieses Observatorium eventuell einen Besuch wert. Das, was ich aber am schönsten an der Anekdote finde, ist, wo ich sie gehört habe, beziehungsweise ich und ein Freund, Olli heißt der hat mir davon erzählt nochmal.
Hi Olli.
Genau, mich daran erinnert, in einer Bar unten an der Küste auf Teneriffa. Nämlich in Puerto de la Cruz, wo ich diese Wohnung hatte. Ich war da halt auch immer mit Olli, sei kurz erwähnt.
Hi Olli.
Und es leben Menschen auf Teneriffa. Überraschend.
Ja.
Und völlig normale Menschen. Und wenn du abends durch diese Orte gehst, und jetzt sind wir, glaube ich, bei dem, was dich auch immer so froh macht an diesen Ländern, du hast dieses gelbe Licht der Straßenlaternen.
Oh, gelbes Licht.
Du hast schmale Gassen, du hast ein Moped, das vorbeifährt, du hast eine milde Nacht, du hast eine Promenade.
Leute auf der Straße.
Genau. Das Leben ist draußen.
Mhm.
Die Leute sitzen draußen auf den Marktplätzen und so weiter und unterhalten sich. Die Türen sind auf und so weiter. Und du gehst durch diese Gassen. Du hast natürlich, klar hast du da Touri-Läden. Das ist eine touristische Insel. Da hast du auch draußen die Menüs hängen mit deutscher Flagge und französischer Flagge, englischer Flagge und so weiter. Und
schöne Bilder auch wahrscheinlich.
Genau. Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Du gehst um ein paar Ecken und stehst von mir aus in der kleinen Bar. Du isst ein paar Tapas, du trinkst ein Bier, einen Wein, Rum, was auch immer, kannst ein bisschen Spanisch und kommst ins Gespräch. Und dabei ist diese Brian May-Geschichte, das hat halt einer erzählt, der Barkeeper so. Und so kommt man dann drauf. Klar, bei einem Netz guckt, findet man das. Aber wenn man die Geschichte erzählt, das ist die beste Bargeschichte, die ein Mensch erzählen
super.
Kann.
Ja? Und das ist ja der beste Hinweis, also wie ich es immer mache, wenn ich in so Städten bin, wo ich auch weiß, okay, da sind auch viele Tourist ist, Touri ist ja auch nicht schlecht, wir sind ja alle dann Touristen, aber wo ich dann denke, ich will irgendwie so ein bisschen Touch haben zu normalen Leuten, ich gucke immer halt gucken, wo halt Spanisch gesprochen wird und da nicht Deutsch oder Englisch, das ist eigentlich dann immer ein ganz gutes Zeichen, wenn man mal so reinhört in die Bar oder ins Restaurant und da auch viele Spanier sind oder Leute dann in Teneriffa von der Insel, das ist ja meistens ein gutes Zeichen. Ja.
Und es ist, ich auch wieder das, was ich so im Kopf habe, so assoziativ, Verbindung ist auch manchmal so Neonlicht, also so Licht, was man nicht persönlich als schön betrachtet, irgendwie, also sehr
funktional. Da, wo es nicht so gemütlich ist.
Genau, ein funktionaler Ort in dem Sinne. Und da hörst du dann solche Geschichten, sitzt da, kommst ins Gespräch oder chillst einfach ab oder sprichst auch nicht. Also du bist einfach irgendwie, weiß ich, du nimmst am Alltag teil. Und hast dann natürlich auch oft, was schön an diesen Basis, auch die Tapas, also ein paar Sachen, die es zu essen gibt, Boquerones, also halt Sardellen frittiert, eingelegt, was auch immer. Du hast Papas Adugadas, was super ist, diese salzig gekochten Kartoffeln, sehr salzig gekochte Kartoffeln mit Haut, die du dann hast, und dazu hast du Mojo, also halt einen Dip. Du hast Mojo Rojo zum Beispiel, Mojo Jojo gibt's nicht, bevor du ihn machst. Mojo Jojo.
So wird mein erstes Kochbuch heißen. Mojo über Jojo. Dich. Mojo Jojo. Ein Kochbuch über Jochen Schliemann.
Kochen mit Jochen.
Ja.
Mojo Rojo gibt's, also eher so Rot, Paprika, Tomaten, Chili, Mojo Verde, Petersilie, Koriander, Knoblauch. Ja. Und da kannst du diese ganz schlichten Salzkette, du bist immer noch bei Mojo Jojo.
Ja, alle haben gebrochen, weil Jochen hat gekochen. Jo, nee, das reimt sich nicht umgekehrt.
Jetzt sind wir fast bei den ganzen Sprüchen, die in der Schulzeit abgekriegt haben.
Ja, da wollte ich hin. Nein, sorry. Handbremse. Bitte gern wieder zum Essen.
Grüner Dip, roter Dip, salzige Kartoffeln mit Haut, alles gut. Schmeckt, so, du brauchst nicht mehr. Du hast Bocadillos natürlich überall in Spanien und auch auf Teneriffa. Sandwich oder also eine Art Baguette mit Käse, also Queso drauf, Ramon, Schinken, Omelette, Aubergine, was auch immer. Heiß, kalt, genießbar. Du kannst immer so kleine Snacks haben. Na, es ist so. Das klingt so bizarr, aber du kannst halt, die machen sie dir warm am Strand oder du isst die abends mal kalt, dann nimmst sie halt mit hoch zum Table. Oliven, ich brauche nicht viel mehr. Ich finde es einfach geil.
Das ist ja auch dann auch so, wenn du dann in so Ländern dann Oliven hast und die kommen dann auch vielleicht auch vom Bauernmarkt oder vom Bauern da. Es gibt ja dann nicht nur grüne und schwarze Oliven, die sind erstmal, gibt es dann immer noch mehr Sorten vor Ort, als die wir in Deutschland dann irgendwie selbst beim Feinkosthändler kriegen. Es gibt viel mehr Sorten, viel mehr Variationen, viel mehr Geschmacksexplosionen, verschiedene Größen, die sind dann noch verschieden eingelegt. Super. Und sich einfach mal schön durchprobieren, überraschen lassen, probieren. Also das ist ja auch, was man bei uns nicht so hat, dass die einmal gern probieren lassen.
Ja.
Und sag, ey, probier mal. Und das dann halt auch wirklich machen. Das heißt nicht, dass du sofort davon 100 Kilo kaufen musst, sondern einfach probieren.
Ja,
das ist dann mehr in der Kultur.
Wie gesagt, wir befinden uns sozusagen immer noch in der Bar. Und da hast du das, dann kannst du kleine Portionen ja auswählen. Also das Prinzip von Tabas. Von daher kannst du viel. Und wenn du dann irgendwann mal stocknüchtern nach Hause wankst und dann ins Bett gehst und am nächsten Morgen von der Glocke geläutert wirst, die halt, wie gesagt, überall sind Kirchen, so gong, 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 stehst halt irgendwann wieder wie angestochen auf deiner Terrasse, guckst über die Dächer und siehst das Meer im Januar, Februar mit blauem Himmel, blaues Meer und so weiter. Ich find's schön. Und bevor wir gleich zu einem der ganz großen Feature von Teneriffa noch kommen, eigentlich so das letzte große, was noch aussteht, sage ich dir eine Sache, die du trotzdem noch machen kannst, weil wir gerade dabei waren. Geh die paar Meter von der Terrasse durch dein Tor und geh wieder in diesen Ort rein. Und setz dich auf einen kleinen Marktplatz, denn Marktplätze gibt's dort überall. Das Leben ist draußen. Ich erinnere mich an diese drei Opas. Jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, saßen da drei Opas.
Also da, wo du warst, durch die Ferienwohnung, ein bisschen Ort reingelaufen.
Ein paar Meter so aus der Siedlung raus, ein paar Meter die Straße. Und es ist ja immer alles ein bisschen hügelig. Also bin ein bisschen runtergegangen Richtung Wasser sozusagen, das noch ein bisschen weg war. Kleiner Marktplatz, Kiosk da. Ist eine Oma drin, die verkauft den Kindern Eis, die spielen da rum, spielen Fußball und die drei Opas. Einer liest Zeitung, einer raucht eine Kippe, einer guckt nur. Aber eigentlich gucken sie alle. Und dann dritten Tag grüßen sie dich. Und dann setzt du dich dazu und dann ist halt mir das mal ein bisschen wärmer, dann wird halt ein bisschen mehr gechillt oder tagsüber, die chillen sowieso den ganzen Tag, habe ich das Gefühl. Also die Opas. Setz dich dahin, trink eine Limo unter einer Palme, chill ein bisschen ab. Ich weiß nicht, das ist für mich Spanien, das ist für mich auch Teneriffa, das sind die Kanaren. Und mehr brauche ich dann manchmal auch nicht. Und wenn du dann ins Gespräch kommst oder wie gesagt nur das Eis ist und zurückgehst und wieder den Grill anwirfst, völlig egal.
Es ist ein anderes Lebensgefühl dann.
Ja, du lebst draußen, du atmest, die Haut atmet, du hast nur Flipflops an, irgendwie alles ist schön. So, ich finde es gut. Und wenn du dich nicht total wie ein Idiot verhältst, werden die auch nett zu dir sein und werden einfach anerkennen, dass du einfach jetzt für eine kurze Zeit Teil ihres Alltags bist. Ich komme jetzt mal zu dem Feature, was viele Menschen nach Teneriffa auch hintreibt, die verstanden haben, dass Teneriffa nicht nur Pauschal- und Sauftourismus ist, was es wirklich nicht ist. Ausflüge. Schwimmen, Strände und vor allen Dingen auch wandern.
Wie ein Wahnsinniger.
Unfassbar. Das ist das Wort wieder. Unfassbar, Entschuldigung. Ich zeige gleich ins Phrasenschwein. Das ist absurd. Ich hab so viele Sachen gemacht. Ich war da in meinem Leben 2-3 Mal auf Teneriffa und habe immer wieder andere Ausflüge gemacht. Und habe jetzt nochmal vorher geguckt, wie vielseitig diese Insel ist. Ich fange jetzt einfach mal ganz kurz mit den Stränden an. Du hast viele Strände, die schwarz sind. Das kommt daher, Ursprung ist vulkanisches Gestein, also dunkle Lava und vulkanische Asche, die über die Zeit zu feinsandigem Sand geworden sind.
Von der Konsistenz ist es das Gleiche, ne? Also ich habe das mal auf Lanzarote erlebt, dann denkt man, schwarz, aber eigentlich, wenn man läuft, ist es gleich und sieht auch cool aus, cool für Fotos.
Sieht auch cool aus, finde ich auch. Und gerade im Norden hast du drumherum auch noch sehr viel Grün, ne? Weil der Norden ja, wie gesagt, ein bisschen nasser ist, ein bisschen feuchter. Und das ist sehr schön und es gibt immer noch Entdeckerstrände. Es gibt immer noch Strände, es gibt immer noch Wanderrouten zu kleinen Stränden hin. Also wo du das Auto abstellst, 2 Kilometer läufst oder ein bisschen weniger auch mal und kommst am Strand an. Also da hast du immer noch dieses Gefühl, dass du ein bisschen was tun musst, was nicht zu anstrengend ist, um irgendwo hinzukommen, wo nicht jeder hinkommt. Und das gibt es auf Teneriffa permanent. Es gibt den einen, also den Strand, den jeder, glaube ich, auf der Insel oder ich zumindest damit verbinden, den einen weißen, gelben Strand, den klassischen Strand, ein bisschen karibischer. Playa de las Teresitas heißt er. Ja? Playa de las Teresitas, so habe ich ganz gut ausgesprochen.
Finde ich sehr, sehr gut.
Ja. Aufgeschüttet zum Teil aus Saharasand, die ist ja nicht so weit weg. Lange Mole schützt diesen Strand, weil das Wasser natürlich auf dem offenen Atlantik manchmal auch ziemlich rau ist irgendwie. Das hast du auf Teneriffa schon oft. Und da kannst du einfach dieses komplette Karibik-Klischee machen. Auch wie gesagt, im Januar zu den Mittagsstunden zwischen 11 und 15 Uhr ist es da absolut warm, kannst dich bräunen.
Und Wasser dann auch. Liegen. Oder ist das Wasser, ist Atlantik? Wie ist das Wasser da?
Es ist nicht so kalt. Ich habe es jetzt nicht so als diesen totalen Kältewahnsinn oder so, wo du wirklich, wo sich alles zusammenzieht oder so, dass es geht. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Du hast so tatsächlich um die Sahara nochmal, um das erwähnt zu haben, in dem Zusammenhang, du hast diese Kalimas. Also Kalima heißt, das sind Sahara-Winde. Die gibt es tatsächlich in manchen Monaten. Das ist ein Ostwind, der aus der Sahara kommt, die wie gesagt 200, 300 Kilometer weg ist, beziehungsweise das afrikanische Festland und da liegt ja fast die Sahara. Und da weht wirklich warme Luft und Sand rüber. Das heißt, es wird relativ schnell im Zeitraum, wird es viel wärmer und viel trockener. Das ist dann ein extremes Wetterphänomen, was es manchmal gibt. Manchmal wirklich werden dann auch die Autos so mit Sand bedeckt oder mit so staubiger Sand. Aber so nah ist es. Was du aber, wenn du jetzt keinen Bock hast auf das wilde Meer und jetzt nicht von mir aus an diesem Strand liegst, der durch eine Mole geschützt ist, oft hast, sind halt, was du machen kannst, ist in so Meerwasserschwimmbad gehen. Das heißt Lago Martianes, wird das glaube ich ausgesprochen. Das ist in Puerto de la Cruz, also da im Norden der Insel, wo ich auch gewohnt habe. Riesige Wasserfontäne aus Meerwasser in der Mitte dieses Schwimmbads, mehrere Pools, 18, also riesengroß, also ein sehr großes Gebiet, direkt an der Küste, du siehst das Meer, kannst aber diesen Meerwasserpools halt spielen und wenn du Kids hast, irgendwie, das ist einfach ein bisschen sicherer und macht Spaß und ist ein gutes Schwimmbad irgendwie so, also ist irgendwie auch noch nah an der Natur. Du hast auch einen Ort, der heißt Garachico, heißt der, ja, Garachico geschrieben. Da gibt es die Piscinas Naturales El Caletón, also will sagen Naturpools im Meer. Das kommt tatsächlich dadurch, dass einer der jüngsten Vulkanausbrüche auf Teneriffa, weiß nicht, 1700 rum war das, hat der Vulkan ziemlich viel platt gemacht. Natürlich, Vulkane zerstören Sachen, die Menschen aufbauen oft. Aber da sind dadurch entstanden Pools im Wasser. Also da heißt, du hast sehr nah an der Küste, hast du halt diese Pools, die durch vulkanisches Gestein entstanden sind, die geschützt sind ein bisschen vom Meer. Also da ist es ein bisschen wellig und so ist es immer noch. Aber das Wasser ist halt, wenn die Sonne drauf scheint, regelrecht türkis, weil es dieses klare abgegrenzte Bereich ist im Meer. Und es ist umsonst. Du kannst da super baden. Du kannst auch zwischen diesen Pools, die teilweise so 15 Minuten auseinander liegen, immer so ein kleiner Faktor Abenteuer mit drin. Der Ort selbst von Garachico ist auch schön, also sehr schöne kleine Altstadt. Das heißt, du hast viele Möglichkeiten. Erstmal gibt es sowieso überall Strände und auch sehr einsame und sehr schöne, sehr wilde teilweise. Aber du hast halt diese geschützten Sachen wie diese Pools ab und an, zum Beispiel in Garachico, diese echten durch Vulkanausbruch irgendwie entstandenen natürlichen Pools, oder du hast halt irgendwie dieses Meerwasser, Schwimmbad zum Beispiel. Und das ist allein dieser Faktor Wasser. Und was du sonst noch hast, ist Wandern. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, so der.
Ich will dich jetzt wahnsinnig wandern sehen. Ja. Ich habe ja seit Anfang als Bilder im Kopf, die versuche ich zwar die ganze Zeit irgendwie wegzudrücken, wie sagst du immer, im Frühherbst des Lebens, in dem wir uns befinden, finde ich ja Wandern und also ich mag eigentlich Wandern schon immer. Also ich fand irgendwie durch die Prärie laufen und irgendwie Natur entdecken immer schon cool. Ich habe dann immer gesagt, ich gehe hiken, weil es klingt cooler als Wandern.
Ja, das macht man immer. Ne?
Ja, ich habe so einen Hike gemacht und da hoch, schönen Hike hier, ne, Hike auf dem Teide, ne, Tede. mittlerweile sage ich aber auch Wandern. Das weil ist, es ist ja Wandern und Wandern ist toll. Wandern ist großartig und es ist nicht uncool.
Überhaupt nicht. Also ich meine, wir reden auch immer noch von Zeit, die du draußen verbringst, ne? Im besten Fall im Winter die ganze Zeit. Und ich nenne jetzt einfach mal ein paar Sachen, ich sage mal, für mich die Höhepunkte, sagen wir mal so. Wie gesagt, Teneriffa, da kannst du 3 Wochen zubringen und dir wird nicht langweilig. Aber ich mache jetzt mal die Sachen, die ich wirklich am spektakulärsten fand. Die Masca-Schlucht, M-A-S-C-A geschrieben, Masca-Schlucht. Vielleicht die spektakulärste Wanderung auf Teneriffa. Also du fährst, was wichtig ist bei dem, die Wanderung fängt, es sei denn, du bist sehr tapfer, fängt die Wanderung nicht da an, wo sie aufhört. Weißt du, also du kannst jetzt, du wanderst praktisch runter ans Meer, du kannst natürlich auch wieder hochgehen. Ich habe es nicht gemacht. Will sagen, du fährst zum Beispiel in den Ort Los Gigantes, heißt der. Los Gigantes.
Das hast du dir ausgedacht, das klingt wie aus einem Computerspiel. Nein. Wir fahren nach Los Gigantes.
Nee, der wurde nach mir benannt. Ja, genau.
Ach so.
Da fährst du.
Törö.
Ja. Los Gigantes heißt tatsächlich so, weil er bekannt ist für seine Steilküste, die man von dort sehen kann. Also die hatten noch viel längeren Namen, aber da ist auch das Wort Los Gigantes drin. Also da stürzen fast 400 Meter ins Wasser, riesige Steilküsten. Total spektakulär, deshalb ist Los Gigantes schon cool. Du kannst von daraus auch Wal- und Delfin-Watching machen. Es gibt Wale, teilweise welche, die Grindwale heißen. Die sind kleiner, das sind jetzt keine riesigen Pottwale oder so. Oder Buckelwale, aber die leben da fast permanent. Also das heißt, immer die Chance, ein paar Wale und ein paar Delfine zu sehen. Finde ich zum Beispiel auch total exotisch. Du fährst nach Los Gigantes, wenn du diese Masca-Schlucht bewandern willst und nimmst von dort ein Taxi oder einen Bus nach Masca, den Ort. Und gehst da aus dem Ort raus, so auf diesen Wanderweg. Also ziemlich zu Beginn hast du da auf so einer Bergzunge noch so ein Restaurant mit einem super Ausblick so. Also sieht wirklich spektakulär schön aus. Viel Grün, viel Schluchten und also viel, viel Berggefälle und so. Und von dort aus, von diesem Bergdorf Masca, gehst du runter ans Meer. Das sind so 650 Höhenmeter ungefähr. Und du gehst, wie gesagt, Mandelbäume, Feigenbäume, siehst ein paar Vögel, Dattelpalmen. Die Schlucht ist teilweise nur 30 Meter breit, aber du hast 600 Meter hohe Felswände.
Das
ist echt abgefahren. Ja. Und irgendwann hörst du das Meer und gehst natürlich in die Richtung. Das Meer hörst du allerdings relativ früh, deshalb mach dir nicht zu früh Hoffnung.
dauert noch ein bisschen.
Kommst da an und kannst da halt dieses erstmal chillen und dich belohnen und genießen, dass du das geschafft hast. Und kannst dann von da ein Wassertaxi nehmen, zurück.
Ah, super.
Los Gigantes.
Ja.
Und kannst auf dem Weg, wenn du es dazu buchst, manchmal auch, wenn du so Glück hast, halt Wale und Delfine sehen. Wie geil ist der Ausflug?
Also, Hammer.
Ich finde es total geil.
Da ist ja alles drin. Ja. Das ist, du wanderst, super Natur, du bist auf dem Wasser, Tiere in freier Wildbahn, also Wale und Delfine und alles Mögliche, Abenteuer, Spaß und es klingt jetzt nicht so, dass man sich da 4 Wochen drauf vorbereiten muss auf diese Wanderung.
Nee, du sollst sie ernst nehmen.
Ja.
Also es gibt tatsächlich dann auch wieder so die Leute, die mit Flipflops da runterlaufen, das ist nicht schlau, weil das schon ein Walk ist, wo du schon, da musst dich manchmal so an ein paar Sachen festhalten. Oder
also auch festes Schuhwerk.
Größere Steine auch mal überwinden. Das ist jetzt nicht nur ein ausplanierter Weg.
Ja.
Das ist aber zu schaffen, wenn man sich darauf einstellt und das vernünftig angeht und körperlich fit ist, ist es eigentlich zu stemmen. Informiert euch vorher, ganz einfach. Aber es ist super. Und du bist, wie gesagt, du kommst dann halt im Ort an und kannst ja jederzeit essen gehen, chillen an Strand, Eis kaufen, was auch immer, bist auch schnell wieder in der Butze. Es ist ja alles gut. So, und was es noch gibt, ist ein weiteres Highlight für mich ist der Mercedeswald. Den habe ich auch nicht ausgedacht mit dem Namen. Der heißt wirklich Mercedes. Der wurde auch nicht nach mir benannt.
Ich check das alles. Ich mache hier einen Faktencheck, Jochen.
Genau. Jetzt weiß ich tatsächlich, wie das habe ich nicht rausgekommen, wie das Anaga-Gebirge ausgesprochen wird. Ob es Anaga oder Anaga oder so. Also Anaga einfach geschrieben. Gebirge im Nordosten, Nordostzipfel der Insel. Dann gibt es unendlich viele Wandermöglichkeiten. Das eine ist halt dieser Mercedeswald. Für mich ein Highlight. Immer grünes Waldgebiet. Wie gesagt, wir befinden uns auf einer Insel, die eigentlich immer warm ist und teilweise im Süden fast wüstenartig ist. Und oben ist nochmal die Caldera mit dem Teide, also wirklich so Marslandschaft. Alles nicht weit voneinander weg. Immer grünes Waldgebiet, von Lorbeerbäumen bewachsen, teilweise so eng bewachsen, dass man kaum den Himmel sieht. Ist oft Nebel, Moos, Flechten und so weiter, also wirklich moosbewachsen teilweise, der Boden und andere Sachen. Also wirklich völlig anders als die anderen Gebiete. Kühler, absolut kühler, gerade im Sommer interessant, nass. Und du hast Blicke teilweise auf die Insel natürlich auch, wenn es mal durch die Bäume einen Blick gibt. Plus in der Gegend halt viele Buchten, viele Strände. Allein dieser Mercedes-Wall ist super. Es ist wirklich, es ist was völlig anderes. Mhm. Und wieder so ein kleines Ding, was irgendwie den Tag bereichern kann. Und wenn du keinen Bock mehr hast, fährst du nach 3 Stunden wieder nach Hause, wenn nicht, machst du noch 16 der anderen Wanderwege, die es da gibt. Klar, du begegnest dann auch mal den rüstigen Rentern irgendwie.
Ist ja nicht schlimm.
Nee, so mit so Stöcken.
Buenas Dias. So,
ne? Dann klappert es ja genau. Buenas Dias.
Buenas Dias. Matthias, ne? Wir sind wieder da.
So sieht's aus. Und das sind jetzt aber nur so ein paar Highlights, die so gibt. Viele Buchten, viele Strände, was du noch so machen kannst. Was eine Sache ist, die ich noch schön finde als Alternative, weil das tatsächlich sowohl in Santa Cruz als auch in Puerto de la Cruz nicht so gegeben war, ist ein Ort namens La Laguna. Mhm. Das ist eine Universitätsstadt. Ah. 25.000 Studenten in der Stadt, Bischofssitz, unglaublich schön. Also sehr viel schon zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
Oh, das klingt aber stark. Gute Mischung.
Sehr also viel Studenten,
alles so dein Kirche.
Ort. Ja, so ein bisschen Geschichte angehäuft, schön, viel zu Fuß, also sehr vieles autofrei in der Stadt, 600 Meter hoch gelegen. Viele Plätze, viele Museen, du kannst überall Käffchen trinken und rumhängen, kannst essen gehen, du hast auch natürlich eine Partyszene da irgendwie, immer noch religiöses und kulturelles Zentrum, war tatsächlich mal Hauptstadt der Insel, viele junge Leute und so weiter, Straßenkünstler, wirklich schön. La Laguna ist einfach, liegt tatsächlich auf dem Weg von diesem gelben Strand, also der weiße Strand, La Teresitas heißt der, glaube ich, hoch wieder in den Norden auf dem Weg sozusagen, weil das findet ihr alles, gebt's ein, es ist alles
nicht weit weg. Das klingt aber nach einem Highlight nochmal jetzt zum Schluss hier.
Nee, La Laguna ist wirklich, hat mich total positiv überrascht, weil es mir das gegeben hat, was ich mir auch von Spanien oder den Kanaren so erhoffe. Das gibt es da halt auch noch. Und kurz angerissen sei nur gesagt, um es erwähnt zu haben, Teneriffa hat einen Fußballclub.
Der spielt ja zweite Liga.
Zweite Liga, Club Deportivo Tenerife. Deutsch würden sagen CD Teneriffa.
Hat die nicht auch mal ein Jahr lang Erste gespielt?
Oder genau, so? Und da wurde es interessant. Ich war leider in dem Jahr nicht da.
Ach so.
Aber wenn du dann überlegst, beobachtet die Liga. Erstens ist es cool, das zu gucken. Fußball im anderen Land gucken ist immer schön.
Finde ich auch spannend. Also selbst wenn man nicht Fußballfan ist, so Stadien und drumherum Stadien ist immer nochmal ganz interessant.
Finde ich auch. Und du kannst da immer hin, also informier dich, kauf dir Karten und so weiter. Und wie gesagt, in dem Jahr, als ich nicht da war, ich meine, wenn Real Madrid oder FC Barcelona kommt, das Stadion muss nicht zwingend voll sein. Das sind ja tatsächlich so Orte dann, wo es gar nicht so voll ist, wo du dann einfach die größten Vereine der Welt auch noch im Urlaub irgendwie angucken kannst.
Ja, Messi, Ronaldo.
Genau, vergesst das nicht, so, ne? Spanien. Und abends wenn Real oder Barca spielen, auf den Marktplätzen, den großen unten im Ort, was meinst du, was da los ist? Da wird dann halt, da ist dann die Tür auf von der Bar, da wird dann Fußball geguckt und diskutiert. Ist auch schön. Wer Kultur will, Auditorio di Tenerife. Einfach kürzlich eröffnet, also erst vor 15 Jahren oder so. Sieht ein bisschen aus wie das Opernhaus in Sydney. Sehr schöne Architektur, tolle Akustik. Einfach informieren, wenn man mal abends ein Klassikkonzert gucken will. War ich selber wohlgemerkt noch nicht drin. Ich habe nur das gesehen bei der Recherche. Klingt nach einer kulturellen Alternative. Du hast natürlich den Loro Park da. Den muss man einmal erwähnt haben. Weltgrößte Papageienkollektion. 350 der 800 weltweit bekannten Papageienarten. Da wurde auch schon eine ARD-Zoo-Doku teilweise gedreht irgendwie. Also das gucke ich jetzt nicht, aber das wurde da gedreht. Ist in der Kritik wegen, also da wurden auch andere Sachen schon gedreht, was da sehe ich hier, Delfinaufnahmen der Verfilmung von Per Anhalter durch die Galaxis und so. Also du hast da dieses Aquarium, wo exotische Fische, Korallenriffe drin sind, aber
Ja, diese Delfinarien, die gibt's ja da, die gibt's in Spanien, haben wir in der Folge über Valencia auch drüber gesprochen. Es gibt auch in Deutschland noch Zoos mit Delfinen drin, ne? Ich glaube Nürnberg und Duisburg. Und das Ding ist, das ist natürlich ein Zuschauermagnet, aber so große, also Delfine, so große Tiere, Orcas in irgendwelchen Becken zu halten, ist natürlich furchtbar. Ist jetzt nochmal so ein Downer zum Schluss, aber man muss sich immer bewusst machen, weil die sind auf Medikamente, dass das überhaupt aushalten. Es gibt tatsächlich Selbstmordraten von Delfinen, weil sie nicht mehr können. Applaus, Jubel und so ist halt nicht normal für so Tiere. Die sind ja relativ intelligent. Das ist für die oftmals eine Qual. Und die tauchen normalerweise dann am Tag, ne, hunderte von Kilometern oder schwimmen hunderte von Kilometern, da haben sie dann ein paar Meter. Also von daher immer mal drüber nachdenken, wenn man sich sowas antut.
Genau, ich wollte es erwähnt haben, weil der wird einem begegnen. Da ist auch überall Werbung und muss jeder selbst entscheiden. Ich bin nicht hingegangen. Ich fand es halt einfach, es ist die bloßen Zahlen sind schon beachtlich oder so, aber wie gesagt, wenn du dann hörst, irgendwie Stadion für Orcas, da sind Tiere, irgendwie, da haben Tiere auch schon Pfleger angegriffen und so, ist halt einfach nicht so
richtig. Das sind Wildtiere.
Ja, genau, ganz einfach.
Große, intelligente Wildtiere, die da eigentlich dann auch nicht wirklich hingehören. Genau,
Loro-Park, es gibt ihn, so, sagen wir mal so. Es gibt doch den Siam-Park, ein riesiger Wasserpark in thailändischen Stil, witzigerweise, da war die königliche Familie von Thailand auch mit drin, das ist alles so richtig, da gibt es sogar thailändisches Essen.
Das ist ja abgefahren.
Also wer ein bisschen Thailand will, das ist halt, wie gesagt, ein Badepark mit Eintritt und so. Eine Sache noch, La Gomera liegt nebenan, die Insel. Machen wir eine eigene Folge
zu. Da müssen wir eine eigene Folge
Wunderschöne machen. Insel, viel nochmal natürlicher, wilder und ich glaube auch noch ein bisschen alternativer. La Gomera hat keinen eigenen Flughafen, hat einen kleinen, aber da kann man nicht direkt hinfliegen. Die meisten Leute landen auf Teneriffa, fahren mit der Fähre rüber.
Okay.
Ist absolutes Hiking- und Wanderparadies, Naturparadies. Und wer im Winter hinfährt, dem sei es nur gesagt, Karneval wird dort sehr groß gefeiert. Es gibt sogar, Düsseldorf hat irgendeine Form, einen Austausch mit Puerto de la Cruz, deswegen Karneval, Samba statt Kamelle zwar, aber da wird richtig Gas gegeben. Also du kannst auch, also erstens, wenn du Ruhe willst, guck, wann genau das ist. Und wenn du Terror willst, guck auch, wann es ist. Also Party.
Also dann doch Buenos Dias, Matthias, wir sind wieder da.
Ja, die singen, die tanzen schon was anderes da. Okay. Und es ist auch ein bisschen schöner, sieht ein bisschen südamerikanisch oder ein bisschen südländischer aus.
Willst du sagen, unsere Funke-Mariechen sind nicht schön?
Ich meinte der Karneval an sich, die Farben. Ach so. Also ich habe so, das wirkt halt alles ein bisschen mediterraner und da läuft man dann auch nicht im Bärenkostüm durch die Gegend, sondern halt irgendwie dann mit dem Schmetterlingskostüm oder so. Sag es nicht. Sag es einfach nicht. Du kannst immer Wale gucken, du kannst alles machen, was du willst. Ich habe die Lanze für Teneriffa gebrochen, Michael.
Ich fand es ganz großartig, also dass wir nochmal da die Lanze gebrochen haben für diese Insel mit viel Klischee. Das klang fantastisch. Ich finde das super spannend. Ich habe eben gerade noch gedacht, weil wir viel über Vulkan gesprochen haben und in Neuseeland dieser Vulkan ausgebrochen ist, auf der Nordinsel, auf White Island. Ich habe eben gerade noch mal aktuell geguckt, Vulkanaktivität Teneriffa. Also alle Experten sehen keine unmittelbare Ausbruchsgefahr. Das war ja in Neuseeland anders.
Ja.
Da wurde ja vorher gewarnt. Trotzdem sind Touristenschiffe darüber gefahren. Und auf Teneriffa, das zuletzt mal ein Ausbruch gab es 1909. Und da gibt es ganz viele wissenschaftliche Stationen, die das immer im Blick haben. Das nur mal, wenn sich jemand Gedanken macht oder sagt, jetzt sprechen über Vulkan. Und auf der anderen Seite der Erde ist das passiert. Es ist ein Vulkan, es ist Erde, es ist Natur. So eine gewisse Gefahr gibt es natürlich immer. Also überall, wo es diese Dinge gibt, aber das ist da auf Teneriffa gut beobachtet von der Wissenschaft.
Ich will sagen, abschließend, um es zusammenzufassen, wer einen relativ einfachen Urlaub haben will, also ohne viele Komplikationen und trotzdem viel erleben will, extrem flexibel sein will, es sich gut gehen lassen will, draußen sein will, auch im Winter, und viele Facetten abdecken will, den Entdeckerfaktor noch mit drin haben will, obwohl es da nicht zu anstrengend werden soll, Menschen kennenlernen will, kulturell nicht den allergrößten Sprung machen will und wirklich alle Facetten von Wüste bis zu Palme bis zu Nebelwald und so machen will, der ist auf Teneriffa tatsächlich viel besser aufgehoben, als ich das, bevor ich das erste Mal dabei wirklich gedacht hätte. Und wie gesagt, ich bin froh, dass es diese Option gibt, sagen wir so, weißt du?
Ja, toller Winter Escape, tolle Flucht vom Winter, aber halt auch im Sommer nicht zu heiß, also wirklich eine Destination für das ganze Jahr.
Ja.
Und nicht so weit weg und da kann man auch fantastisch Urlaub machen und chillen. Jochen, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören und nochmal gesagt, wir freuen uns sehr über Sterne bei Apple, wenn ihr uns da hört, lasst mal ein paar Sterne da, freuen wir uns sehr. Wir freuen uns über Nachrichten auf Instagram und auf unseren Facebook-Seiten, sagt uns da immer gerne Bescheid, wenn ihr da seid, wenn ihr was gut, wenn ihr was schlecht findet. Und am 26. Februar, das ist Aschermittwoch 2020, sind wir in Nippes in der Kulturkirche, eine der schönsten Locations, die ich in Köln kenne, wo auch schon große Bands wie Queen of the Stone Age gespielt haben. und klein und unplugged. Da passen so 350, 400 Leute rein. Da treffen wir uns, ihr und wir treffen uns zusammen mit Jürgen Domian und sprechen über Reisen, über das Alleinreisen, Spiritualität beim Reisen, sich zu sich selbst finden, reisen aber auch bestimmt mal nach Lappland rein, nach Japan rein und quer durch die Welt und gucken, was passiert in diesem Abend. Und wir freuen uns, wenn es da voll wird und wenn wir alle einen schönen Aschermittwoch haben.
So sieht's aus. Und bis dahin oder bis zur nächsten Folge oder was auch immer, ihr seht ja noch genug andere Folgen in eurem Menü gerade oder gleich. Wir hören uns wieder und schön, dass es euch gibt, schön, dass es uns gibt und gute Reise euch allen.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.